Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein Mann kann diesen Krieg morgen beenden. Das ist der russische Präsident.
Das waren klare Worte heute von Annalena Baerbock in Peking.
Ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen.
Die deutsche Außenministerin ist gerade in China. Sie hat da ihren chinesischen Amtskollegen getroffen heute. Und bei diesem Treffen, da hat es ordentlich geknirscht. Zumindest konnte man das im Anschluss bei einer gemeinsamen Pressekonferenz erleben. Stichwort Ukraine, Stichwort Lage der Menschenrechte und ganz klar der Konflikt um Taiwan.
70% der weltweit produzierten Halbleiter kommen aus Taiwan. Eine Destabilisierung der Straße von Taiwan hätte daher dramatische Folgen für jedes Land auf der Welt, damit auch für die gesamte Weltwirtschaft und auch unser eigenes Land.
Meine Kollegin Gudula Geuter ist mitgereist mit Annalena Baerbock. Wir hören gleich ihre Eindrücke. Und diesmal ging es dann doch ziemlich schnell mit der Entscheidung. Innerhalb weniger Stunden hat die Bundesregierung gestern den Weg freigemacht für die Lieferung von MiG-Kampfflugzeugen aus Polen an die Ukraine. Für den Bundesverteidigungsminister nur konsequent.
Alles, was jetzt hilft und was vor allem schnell hilft, ist von Bedeutung und die MiGs helfen.
Deutschland musste sein Okay zu dieser Lieferung geben, weil es sich bei den MiGs um ehemalige Jets aus DDR-Beständen handelt. Das Ganze wirft aber natürlich jetzt einige Fragen auf, auch für Dietmar Bartsch von der Linken.
Mich wundert, mit welcher Ruhe das in Deutschland akzeptiert wird. Ich habe Olaf Scholz noch im Ohr, dass er bei der Befragung gesagt hat, dass es bei Kampfjets eine Grenze gibt.
Das grüne Licht aus Berlin für eine weitere Waffenlieferung. Frank Capellan erklärt uns diese Entscheidung und ihre möglichen Konsequenzen genauer. Alles an diesem Freitag, dem 14. April 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Annalena Baerbock ist auf China-Reise. Es ist eine Reise nur wenige Tage nach der schlagzeilenträchtigen Visite von Emmanuel Macron. Der hat ja immer wieder die Nähe zu Peking betont und dass er sich nicht reinreden lassen möchte in die Beziehung zu China, erst recht nicht von den USA. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat dagegen immer schon eine etwas härtere rhetorische Gangart gegenüber China bevorzugt. Heute hatte sie nun ihr erstes Zusammentreffen mit dem chinesischen Außenminister. Meine Kollegin Gudula Geuter ist mitgereist. Ich habe sie vorhin gefragt, welchen Eindruck sie hat. Wie tritt Annalena Baerbock da auf?
Naja, das Wesentliche war natürlich diese Pressekonferenz, die allerdings ja auch eine Vorgeschichte hat. Die Vorgeschichte ist eben ein großes Entgegenkommen, auch von Seiten Qinggangs, des Außenministers, der ja extra vorher sie abgeholt hat in der 100 Kilometer entfernten Stadt Tianjin, dann mit dem Hochgeschwindigkeitszug mit ihr nach Peking gefahren ist, dann hat das Gespräch viel länger gedauert als geplant, dass die beiden hatten, obwohl vorher immer gesagt wurde, nein, nein, das ist klar getaktet. Also man hatte sich durchaus was zu sagen und Baerbock tritt ja auch verbindlich auf und hat, und übrigens auch Qinggang tritt sehr verbindlich und freundlich auf. Und gleichzeitig war sie, aber auch er, dann in der Pressekonferenz sehr hart in der Sache. Nicht nur deutlich, sondern schon mit teilweise recht weitgehenden Aussagen, wenn die auch nicht ganz überraschend waren. Also dieser Kontrast war das eigentlich Interessante.
Wo kontrastieren sich die beiden denn? Bei welchen Themen? Um welche Themen ging es da vor allem in dieser Pressekonferenz heute Morgen?
Ich würde mal drei große Themen rausnehmen, die wir vielleicht, damit ich jetzt nicht durchrede, hintereinander weg besprechen könnten. Ich fange mal an mit den Menschenrechten. Die anderen beiden auf der Hand liegenden Themen sind Taiwan und Russland. Aber bei den Menschenrechten kann man aus dem Ablauf des Gesprächs in dieser Pressekonferenz eigentlich schon ganz gut sehen, wie unterschiedlich die beiden da agieren. Reagieren. Erstmal fand ich interessant, und das hat noch nichts mit dem Miteinander der beiden zu tun, dass Baerbock auch für diese Frage, wie auch für die Taiwan-Frage, wie für andere Fragen auch einen wirtschaftlichen Einstieg gewählt hat. Das heißt, sie hat betont, dass Menschenrechtsfragen auch Wettbewerbseinflüsse haben. Das heißt also, dass derjenige, der jetzt in meiner Übersetzung Menschenrechte nicht beachtet, vielleicht billiger produzieren kann und dass das deshalb etwas ist, was im wirtschaftlichen Verkehr durchaus relevant ist. Ob das nun eine Nachricht eher nach Deutschland ist, wenn ich mich um Menschenrechte kümmere, kümmere ich mich durchaus auch um deutsche Interessen. Oder ob das der Versuch ist, da besonders auf eine Ebene auch mit dem Gesprächspartner zu kommen, das sei erstmal dahingestellt. Aber dann hat Annalena Baerbock eben ihre Sorge deutlich gemacht um Freiräume für die Zivilgesellschaft und um die Menschenrechte. Hat konkret Xinjiang angesprochen und die Situation der Uiguren. Und Qinggang, der Außenminister, hat dann konkret zu den Uiguren gesagt, da gehe es nicht um Menschenrechte, sondern um den Kampf gegen Radikalisierung. Die Lage sei jetzt stabil. Und allgemein zu den Menschenrechten hat er etwas aufgegriffen, was Baerbock vorher gesagt hatte, nämlich, dass man ja zugestehen müsse, dass Europa zu Zeiten des Großmachtums, jetzt in meinen Worten, ja Kolonialisierung und insgesamt eben eine starke, in meinen Worten, Unterwerfung geübt habe. Und da hat er geantwortet, was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen. Das war vielleicht einer der härtesten Sätze, der in dieser Pressekonferenz fiel. Und er hat noch hinzugefügt, es gebe keine gemeinsamen Standards. Interessant fand ich das hin und her, weil hierauf Baerbock noch einmal geantwortet hat, ohne zu sagen, dass das eine Antwort sein sollte, und hat verwiesen auf durchaus existierende gemeinsame Standards, nämlich Dinge, die beide Staaten unterschrieben haben, und internationales Recht, unter anderem die UN-Menschenrechtskonvention. Das sind also so Punkte, in denen es hin und her ging, thematisch. Und wie gesagt, andere sind die Frage Russland und Taiwan.
Mhm. Genau, und gerade mit Taiwan, da steht dieser Besuch ja sozusagen im Schatten des Besuchs vor etwas weniger als einer Woche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seinen Aussagen. Der hat ja dafür plädiert, dass sich Europa unabhängiger machen sollte. Dass es vor allen Dingen möglicherweise, sag ich jetzt mal so, bei Taiwan nicht so genau hinschauen sollte, wie das die USA tun. Was ist denn dein Eindruck? Steht Annalena Baerbock da in China jetzt unter ganz besonderer Beobachtung?
Ich glaube, diese Interpretation, man solle bei Taiwan so genau nicht hinschauen, das ist schon eine sehr weitgehende. Also das, wo es sicherlich Unterschiede gibt in einer deutschen und einer französischen Betrachtungsweise, das ist der Blick auf das transatlantische Verhältnis. Das ist die Frage, wie sehr die USA Partner sind oder wie sehr, und das ist dieses besonders umstrittene Wort, das Macron ja benutzt hat, es da auch um Vasallentum geht. Ein Wort, das er wohl auch in anderen Zusammenhängen als in Verbindung mit den USA schon gebraucht hat. Aber trotzdem bleibt natürlich der Eindruck, dass hier Europa nicht mit einer Stimme spricht. Da hat Baerbock erstmal außerhalb dieser Pressekonferenz vorher schon bei einem Statement betont, dass Macron jetzt auch nochmal deutlich gemacht habe, dass die französische Politik die europäische Politik sei. Und Baerbock hat noch hinzugefügt, das ist unsere Stärke. Das heißt, das ist wirklich das Bemühen, das ganz europäisch einheitlich aussehen zu lassen. In der Pressekonferenz hat das direkt keine Rolle gespielt. Aber Annalena Baerbock hat sich sehr konkret dazu geäußert. Sie hat, wie schon vorher gesagt, ein militärischer Konflikt wäre ein Horrorszenario. Sie hat gesagt, eine Destabilisierung hätte Folgen für alle Länder, auch die Weltwirtschaft, auch für Deutschland. Und hat eben auch hier wieder diesen sehr wirtschaftlichen Blick auf den Konflikt gewählt, indem sie eben nochmal aufgezählt hat, wie wichtig die Straße von Taiwan für die Weltwirtschaft ist, wie wichtig die Halbleiterproduktion in Taiwan für die Weltwirtschaft und auch für Deutschland ist. Und hat dann gesagt, eine Wiedervereinigung Chinas mit Taiwan mit Gewalt sei für Deutschland nicht akzeptabel. Man beobachte mit großer Sorge die zunehmenden Spannungen. Und Qinggang war dazu eigentlich gar nicht gefragt worden. Er hat dann aber eine andere Antwort dazu benutzt, erstmal in eine große Schleife zu gehen, in eine große Steilkurve und sich zu diesem Thema Taiwan zu äußern, in einer Form, wie man mir hier gesagt hat, dass das auch für ihn ungewöhnlich ist. Sehr lang betont, jetzt in meinen Worten, dass es ja an Taiwan liege, das Problem. und hat sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten verbeten und hat auch betont, wer Stabilität und Frieden will, sollte Farbe bekennen und separatistische Bestrebungen ablehnen. Das ist in der Sache nicht weiter verwunderlich. Das sind Positionierungen, wie man sie erwarten konnte. Was hier eben interessant war, war die Art, in der er das Wort dazu ergriffen hat und der Umfang, in dem er dieses Thema nochmal ausgebreitet hat.
Was war denn dein Eindruck da? Haben da zwei Politiker miteinander gesprochen, die sich als Partner auf Augenhöhe begegnen oder die partnerschaftlich denken, oder war das eher konfrontativ?
Das ist für mich schwer einzuschätzen. Ein solcher Satz, wie ich den vorher von den Menschenrechten genannt hatte, was man am wenigsten braucht, so ein Lehrmeister aus dem Westen, das ist natürlich schon etwas, was auch eigentlich persönlich adressierend scheint. Ob da tatsächlich so eine Missstimmung mitschwingt, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich ansonsten das Gefühl, dass zumindest das Bemühen um ein Entgegenkommen auf beiden Seiten an sich groß ist, dass man erstmal versuchen will, miteinander ins Gespräch zu kommen und dass ja klar ist, wo auch die Positionen einfach festgemauert unterschiedlich sind, wo man vielleicht um einzelne Formulierungen oder um kleine Zugeständnisse in die eine oder andere Richtung ringen kann. Zum Abschluss gab es noch mal die Aussage, dass man sich ja in Berlin wiedersehen werde und den Verweis auf die Regierungskonsultationen, die stattfinden würden. Das war also durchaus ein einladendes, freundliches Ende dieser Pressekonferenz. Und alles andere muss man, glaube ich, abwarten. Und da ist es, glaube ich, schwer, von diesen offiziellen Aussagen in der Pressekonferenz jetzt wirklich auf das Verhältnis zu schließen.
Gut, Guda, auf einen Punkt müssen wir noch zu sprechen kommen. Ukraine, die Ukraine-Politik. Wie ist Annalena Baerbock da aufgetreten? Hat sie Forderungen gestellt an die chinesische Seite?
Ja, das hat sie. Sie hat zum einen einen Satz gesagt, den sie vorher hier auch schon im Statement gesagt hatte. Ein Mann kann diesen Krieg beenden und kein Land hat so viel Einfluss auf Russland wie China. Sie hat gesagt, es sei gut, dass China signalisiert habe, dass es dafür sei, sich zu engagieren für eine Lösung. Und dann kam aber ein Satz, den ich so deutlich vorher noch nicht gehört hatte und der eben gerade in einer solchen Pressekonferenz interessant ist. Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russland beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Das ist also eine deutliche Aussage, anderes wie zum Beispiel den Appell an Chinas Verantwortung als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, hatte man vorher auch schon gehört. Xinjiang hat reagiert mit einer Aussage, die man natürlich in den Kontext des chinesischen Verständnisses von Staat und Territorium stellen muss. Wir hatten schon über Taiwan geredet. Das kann sich also vom deutschen Blick auf die Ukraine durchaus unterscheiden. Er hat gesagt, Territorium ist so unteilbar wie Sicherheit. Was immer daraus folgen mag, das klingt also doch nach der bisherigen Linie. Er hat gesagt, Chinas Rolle sei es, die Versöhnung zu fördern. Man wolle nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Und auf die Frage nach Waffenlieferungen hat er sehr klar gesagt, die gebe es nicht, die werde es auch nicht geben. Waffenlieferungen an Konfliktparteien werde es von China nicht geben. Und dass man sich bei Dual-Use-Gütern, also bei Gütern, die auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können, an die chinesischen Gesetze halten werde. Auch wieder, was immer das heißen mag. Was ich vorher interessant fand, war, dass Baerbock eine sehr klare Warnung ausgesprochen hat oder die Sorge, dass doch China keine Waffen liefern möge.
Eine sehr aufschlussreiche Pressekonferenz also heute da in China mit Annalena Baerbock und ihrem chinesischen Amtskollegen Gudula Geuter in Peking. Vielen Dank, Gudula, für diese Eindrücke und dir noch eine weitere gute Reise.
Danke dir. Bis bald.
Es ist ein Schritt, den einige als Tabubruch sehen, andere als konsequente Entscheidung. Die Bundesregierung erlaubt der polnischen Regierung die Lieferung von alten sowjetischen Kampfjets an die Ukraine. Es war eine Entscheidung, die gestern gefällt wurde, nur wenige Stunden nachdem Polen ganz offiziell angefragt hat. Frank Kapellan hat das alles für uns verfolgt und als ich vorhin mit ihm darüber gesprochen habe, da hat er mir erstmal genau erklärt, worum es eigentlich geht.
Es geht um 5 MiG-29, die 2003 von Deutschland an Polen übergeben worden sind. Und die stammen ursprünglich aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR. Und dann gibt es die sogenannte Endverbleibsklausel. Da muss ein Okay gegeben werden, da muss ein Okay der Bundesregierung kommen, dass eben diese früheren DDR-Flugzeuge von Polen nun an die Ukraine übergeben werden dürfen. Und das ist beispielsweise anders als bei Flugzeugen, die in der Slowakei auf den Export warten. Ich habe das selbst gesehen, da stehen auf dem Militärflughafen Sliac im Osten des Landes 13 ausgemusterte MiG-29 herum. Die stammen aber direkt aus Beständen der Slowakei, die ehemaligen Ostblockstaaten, haben ja eigene Flugzeuge sowjetischer Produktion besessen. Und da muss dann die Bundesrepublik, da muss Berlin nicht mitreden. Das geschieht immer nur dann, wenn Material aus der DDR, aus DDR-Beständen, ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee an die Ukraine abgegeben werden soll.
Diese Entscheidung aus Berlin, dass Warschau jetzt liefern darf, die kam ja gestern ziemlich schnell. Warum ging das diesmal alles so schnell?
Also ich habe den Eindruck, dass man keine weitere Verstimmung mit Polen mehr riskieren möchte. Der polnische Präsident Duda hatte in der vergangenen Woche schon darauf hingewiesen, dass inzwischen bereits 8 MiG-29 aus eigenen, also ursprünglich eigenen polnischen Beständen an die Ukraine geliefert worden sind. Und dabei hatte er dann gesagt, wir geben den anderen Ländern ein Beispiel und brechen ihre Sturheit und ihren Widerstand, was die Lieferung von Waffen angeht. Und dem Vorwurf der Sturheit, der Zögerlichkeit wollte sich offenbar der Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja schon bei der Panzerlieferung in der Kritik gestanden hatte, dass er da zu langsam entschieden habe. Diesen Vorwurf wollte er sich offenbar nicht noch einmal machen lassen. Und daher kam es dann in der Tat zu einer sehr schnellen Entscheidung. Innerhalb von Stunden gab es dann grünes Licht aus Berlin. Vielleicht steht auch noch ein wenig dahinter die Äußerung von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, der kürzlich auch in der Ukraine gewesen ist und sich gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gewissermaßen entschuldigt hatte. Er hatte ja gesagt, als Vizekanzler war er ja dort, auch in der Ukraine, da hatte er gesagt, ich schäme mich regelrecht dafür, wie zögerlich wir bei Waffenlieferungen waren, wie lang das alles gedauert hat. Also das ist in der Tat eine kleine Kehrtwende, dass nun so schnell entschieden wurde, diese MiG-29 zu liefern, beziehungsweise eben das Okay dafür zu geben.
Kann es denn auch sein, dass der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius da eine Rolle spielt mit seinen deutlichen Worten?
Ja, in der Tat, das kommt sicherlich hinzu. Boris Pistorius hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er es für richtig hält, auch solche Flugzeuge zu liefern. Also da hat er sicherlich einen Kontrapunkt gesetzt, auch zum Bundeskanzler, der da doch in der Vergangenheit eher anders verstanden worden war.
Frank, Kampfflugzeuge galten mal als rote Linien. Jetzt hast du ja schon gesagt, jetzt kommen diese MiGs nicht direkt aus Deutschland, sondern natürlich aus Polen, aber trotzdem spielt Deutschland da ja eine Rolle. Lässt sich daraus schließen, dass es diese rote Linie nicht mehr gibt?
Das kann man vermuten. Also ich würde das auch gern nochmal einspielen. Der Bundeskanzler ist ja bei einer Regierungsbefragung im Bundestag im Januar auch danach gefragt worden, wie er zu solchen Lieferungen von Kampfflugzeugen steht. Und wir haben diese Debatte ja sehr schnell erlebt, nachdem sich die Bundesregierung nach monatelangen Diskussionen dazu durchgerungen hatte, auch Kampfpanzer, Leopard 2 Kampfpanzer in die Ukraine zu überstellen. Und da ging dann ja direkt auch auf europäischer Ebene die Debatte los, müssen wir jetzt auch Kampfflugzeuge liefern? Und da hat ein hörbar genervter Sozialdemokrat im Bundestag folgendermaßen reagiert.
Dass es nicht um Kampfflugzeuge geht, habe ich ja sehr früh klargestellt und mache das auch hier. Als diskutiert wurde über Flugverbotszonen über der Ukraine, habe ich, wie übrigens auch der amerikanische Präsident, gesagt, das werden wir nicht tun. Und an dieser Haltung hat sich gar nichts geändert und wird sich auch nichts ändern.
Ja, und das stimmt dann so in dieser Pauschalität sicherlich nicht mehr. Es hat sich etwas geändert an dieser Haltung. Und du hast mich eben gefragt nach der Rolle des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius. Und in der Tat, der bringt eine andere Tonlage in die ganze Diskussion hinein. Das hat er auch gestern schon getan. Er ist ja gerade in Mali bei einem Truppenbesuch und er hat dann schnell reagiert auf diese polnische Anfrage. Und Boris Pistorius, das sollten wir uns vielleicht auch nochmal anhören, der macht da eine kleine Unterscheidung. Wir haben schon drüber gesprochen. Er unterscheidet eben darum, geht es um Kampfflugzeuge westlicher Bauart aus NATO-Beständen oder geht es um solche, die eben aus ehemaliger sowjetischer Produktion stammen. Und da argumentiert er, Boris Pistorius, diese Kampfflugzeuge, also diese MiG-29, die könne man eben sehr schnell zur Verfügung stellen.
Weil sie bekannt sind, weil sie sofort geflogen werden können, weil sowohl Unterhaltung als auch Instandsetzung und Wartung quasi reibungslos und übergangslos möglich sind. Das gilt alles für westliche Flugzeuge, insbesondere solche, die wir in Deutschland haben. Nicht, von daher stellt sich die Debatte für uns nicht.
Also das ist so ein bisschen ähnlich bei der Diskussion auch über Panzer. Da hatten wir ja auch die Panzer sowjetischer Bauart, die alten T-72, die sehr schnell auch in die Ukraine überstellt worden sind. Allerdings hat der ukrainische Präsident Selenskyj auch immer wieder davon gesprochen, man müsse amerikanische F-16 Kampfflugzeuge nun bereitstellen. Aus ukrainischen Quellen war auch zu hören, man wolle Tornados, Eurofighter haben oder sogar die ganz modernen F-35 Kampfbomber. Und da haben wir jetzt heute Mittag von der Bundesregierung, vom Sprecher des Verteidigungsministeriums gehört, nein, da gibt es keine entsprechende Anfrage. Es geht jetzt wirklich nur um diese MiG-29.
Frank, aber was ist denn deine Einschätzung? Du hast es ja auch beobachtet. Du hast das Beispiel genannt mit den Kampfpanzern. Wir haben das gesehen, immer wieder rote Linien, die langsam aufgeweicht werden. Könnte es sein, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch über die Lieferung westlicher Kampfjets diskutiert und gesprochen wird?
Also wenn wir uns die Diskussionen und Entscheidungen der Vergangenheit anschauen, dann muss man das möglicherweise erwarten, dass das auch so kommen wird. Noch allerdings wird immer wieder damit argumentiert, das würde auch viel zu lange dauern. Man müsste Piloten der Ukraine eben trainieren an diesen Flugzeugen. Aber das sind natürlich Argumentationsmuster, die wir immer wieder gehört haben, auch beim Leopard 2. Und letztlich ging es dann am Ende doch. Also noch ist die Linie klar, keine Flugzeuge aus NATO-Beständen, keine westlichen Kampfflugzeuge, die werde man nicht liefern. Aber dass diese Linie irgendwann bröckelt, ist sicherlich wohl zu erwarten.
Dann lass uns nochmal zurückkommen auf die Lieferung von MiG-Kampfjets, für die Berlin jetzt grünes Licht an Warschau gegeben hat. Was ist da aus den anderen Parteien zu hören? Ich nehme mal an, daran gibt es auch eine Menge Kritik im Bundestag.
Es gibt Kritik, die kommt von ganz links und von ganz rechts. Also da sind Linkspartei und AfD mit Blick auf das Vorgehen im Ukraine-Krieg, mit Blick auf die Haltung gegenüber Russland ganz klar auf einer Linie. Also Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, hat dann noch gesagt, heute, ich habe doch Olaf Scholz noch im Ohr, wie er gesagt hat, wir haben es eben eingespielt, es soll da keine rote Linie überschritten werden. Warum wird das nun doch getan? Und Tino Chrupalla, der AfD-Vorsitzende, hat gesagt, das wird zu einer Eskalation des Krieges führen. Er hat sogar Polen Kriegstreiberei vorgeworfen, weil Polen eben jetzt diese MiG-29 liefern möchte, hat darauf verwiesen, dass Polen als NATO-Mitglied, sollte es angegriffen werden, Beistand eben seitens des Bündnisses zu erwarten habe und dann sei man ganz schnell in diesem Krieg. Aber es gibt auch Kritik, die von sozialdemokratischer Seite kommt, etwa vom SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Und da wird ja immer wieder die Sorge vorgetragen, die Ukraine könnte eben diese Kampfflugzeuge nicht nur nutzen, um etwa russische Stellungen in der Ukraine anzugreifen, sondern auch um Nachschubwege zu bombardieren, Nachschublager auf russischem Territorium. Und dann wäre der defensive Charakter eben des Einsatzes dieser Flugzeuge nicht mehr gegeben. Und da gibt es durchaus die Sorge, dass die NATO dann endgültig in den Krieg hineingezogen werden könnte.
Also, Deutschland hat den Weg freigemacht für die MiG-Lieferung aus Polen an die Ukraine. Frank Capellan hat uns das genauer erklärt. Frank, danke dir vielmals für diese Analyse.
Ja, ich danke auch. Tschüss.
Das grüne Licht aus Berlin für Kampfjet-Lieferungen aus Polen an die Ukraine und Annalena Baerbock in China. Das waren unsere Themen heute hier bei Der Tag an diesem 14. April 2023. Feedback wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Im Team waren heute Jasper Barenberg und Tobias Armbruster. Und wir sagen Danke und Ciao.